Viele sind jetzt unterwegs im Urlaub. Viele Menschen sind in London auf der Olympiade. Die Biene ist seit einem Tag oder seit heute das erste Mal in Thailand. In der Bibel gibt es eine Frau, die war offenbar nicht so viel unterwegs wie wir. Diese Frau, wenn wir sie treffen in der Heiligen Schrift, wir treffen sie immer nur daheim, zu Hause. Dreimal ist im Neuen Testament von ihr die Rede und jedes Mal treffen wir sie in ihrem kleinen Dorf Bethanien. Bethanien war ein kleines Nest, wo jeder jeden kennt. Ein ruhiger, abgeschiedener Weiler mit ein paar Häusern. Allerdings lag dieses Bethanien nur ein paar Kilometer entfernt von der großen Königsstadt Jerusalem. Wahrscheinlich lag Bethanien am Osthang vom Ölberg. Und wenn sich einer auf den Weg um den Berg herum machte, dann war er ungefähr in einer halben Stunde in Jerusalem, der großen Königsstadt. Und haltet euch mal dieses eine Bild vor Augen. Hier das königliche Jerusalem mit seiner Stadtmauer, mit dem Tempel, mit den vielen Palästen, Hunderttausenden von Pilgern jedes Jahr. Und dort, nur 2 Kilometer entfernt, das kleine Bethanien. Ein unscheinbares Nest, das der großen Königsstadt zu den Füßen liegt. Und gerade dorthin hat es Jesus immer wieder gezogen. Und er war dort öfters in einem Haus, in dem eine Maria lebte. Und wie schon gesagt, dreimal begegnet uns die Maria im Neuen Testament. Und so bescheiden, wie das Dorf Bethanien zu den Füßen der Königsstadt Jerusalem liegt, genauso bescheiden treffen wir die Maria dreimal zu den Füßen von ihrem Meister, von dem Herrn Jesus. Was können wir von dieser Frau lernen? Wenn wir die Maria genauer betrachten, dann merken wir an ihr eine echte, eine ungeheuchelte Liebe zu Jesus. Und diese drei Begegnungen, die wir haben von ihr, die zeigen uns drei Kennzeichen einer echten Liebe zu Jesus. So möchte ich die Predigt nennen. Den ersten Text von ihr haben wir in Lukas Kapitel 10. Lukas Kapitel 10, ab Vers 38. Es begab sich aber, als sie, das war Jesus und seine Jünger, weiterreisten, dass sie in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach: Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Warum steht diese Geschichte in der Bibel? Ist doch nichts Besonderes. Sowas passiert in jedem Haushalt irgendwann einmal, oder? Jesus ist mit seinen Jüngern zu Besuch bei Martha in Bethanien. Scheinbar, so wie es der Text sagt, hat Martha Jesus eingeladen. Wahrscheinlich war Martha die Ältere und das Haus gehörte ihr. Aber in diesem Haus wohnen auch noch die Maria, ihre Schwester und ihr Bruder Lazarus. Und wenn wir alles zusammennehmen, was wir von diesen drei Personen wissen, dann haben wir einmal Martha, die Tüchtige. Dann haben wir Maria, die Aufmerksame. Und wir haben Lazarus, den Unauffälligen. Und diese drei Personengruppen gibt's auch bei uns hier in der Gemeinde. Da gibt's die Fleißigen, die Tüchtigen, Die sind da, wenn praktische Arbeit anfällt. Die packen mit an, wenn irgendwas aufzubauen ist. Die sind sofort da. Dann gibt's aber auch die Aufmerksamen. Die sitzen dann vielleicht ganz aufmerksam in der Predigt. Manche schreiben sogar mit. Soll's auch geben. Und die sind, die merken auch, wenn es anderen nicht so gut geht. Sie sind aufmerksam. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, das sind die Unauffälligen. Die sind scheinbar einfach nur da. Und ich weiß nicht, zu welcher Gruppe, zu welcher Kategorie du dich jetzt da einordnen würdest. Aber eines kann ich dir sagen. Jesus liebt sie alle. In Johannes 11, Vers 5 lesen wir, das ist unsere zweite Geschichte erst, Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und Lazarus. Jesus liebt sie alle drei. Und das dürfen wir bei der Geschichte hier in Lukas 10 nicht aus den Augen verlieren. Es geht nicht darum, dass wir Martha, die Tüchtige, gegen Maria, die Aufmerksame, dass wir die irgendwie gegeneinander ausspielen. Beide Menschen braucht es in einer Gemeinschaft. Die sachorientierten Menschen, die sehen zuerst die Arbeit, aber die personenorientierten Menschen braucht es genauso, die sehen zuerst den anderen. Und vielleicht braucht es die Unauffälligen auch. Aber, und das ist jetzt eine ernste Mahnung, und das sehen wir hier in dieser Geschichte auch, die Gefahr ist, dass sich die Fleißigen schneller über die anderen aufregen. Jesus kommt ins Haus von der Martha. Und als gute Gastgeberin weiß sie jetzt natürlich, was dran ist. Sie rennt hin und her von der Küche, dann ins Wohnzimmer. Sie deckt den Tisch, sie rackert sich ab, sie schwitzt. Sie denkt nicht mehr an ihre Bandscheiben. Alles nur für Jesus, denkt sie. Und die Maria, die sitzt zu den Füßen von Jesus mitten in der Männerrunde und ist einfach nur aufmerksam. Und natürlich platzt jetzt der fleißigen Martha irgendwann der Kragen und sie geht nicht zu Maria und rempelt sie an und sagt, Maria, hilf mir doch einmal, sondern sie geht direkt zu Jesus und sagt, Herr, kümmert's dich nicht, dass die mich allein irgendwie so in der Küche abreckern lässt, sage doch, dass sie mir hilft. Ich weiß nicht, wie denkst du über das Ganze? Vielleicht denken sich die Männer, ja, wenn alle Frauen wie die Maria wären, wer würden dann noch für mich kochen und das Haus putzen? Und vielleicht denken manche Frauen, ja, es sind doch die Marthas, die die Welt am Laufen halten, oft auch in der Gemeinde. Mit die in sich versenkten Marias. Doch die Maria nahm sich die Freiheit zu etwas, was Frauen in ihrer damaligen Zeit niemals gemacht haben. Sie sitzt bei einem Rabbi in aller Öffentlichkeit zu seinen Füßen. Und das Erstaunliche ist, dass Jesus nicht der Martha Recht gibt, sondern dass er der Maria Recht gibt und dass er sie lobt und die Martha zurechtweist. Er sagt, Martha, Martha. Zweimal nennt er ihren Namen. Gell? Das gibt was Eindringliches. Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eins aber ist Not und Maria hat das gute Teil erwählt. Die echte Liebe zu Jesus fängt nicht beim Dienen an, sondern damit, dass du deinen Platz einnimmst zu seinen Füßen. In seiner Nähe. Deswegen war die Maria nicht faul, aber sie hat zuerst das gute Teil erwählt, das Bessere. Das heißt, sie hat ihre Prioritäten richtig gesetzt. Sie hat eines gewusst, wenn ich jetzt nur rumhetze und diene, wenn ich nur am Gschafteln bin, dann habe ich weniger von Jesus. Dann sehe ich weniger von ihm, dann höre ich weniger von ihm und dann habe ich weniger von ihm. Die Martha hat viel Dienst, die Maria hat viel Jesus. Und ich frage dich, was hast du? Vielleicht müssten jetzt manche sagen, ich habe von beiden ganz wenig. Die Gefahr bei einer Martha ist, dass sie zu einem Macher wird. Und ein Macher sagt, das schaffe ich schon. Im Grunde genommen drückt er damit aus, ich brauche Gott nicht. Und wenn er es dann doch nicht schafft, dann platzt ihm ziemlich schnell der Kragen und er oder sie wird gereizt. Und vor allem dann platzt ihm der Kragen, wenn er sieht, dass die anderen gerade so wenig tun. Martha, Martha, das erste Kennzeichen einer echten Liebe zu Jesus ist nicht der Dienst, sondern die Nähe zu seiner Person. Verstehst du das? Wir finden uns heute so etwas über der Mitte des Jahres. Das heißt, es liegen in diesem Jahr 2012 jetzt vielleicht etwa 5000 Stunden hinter dir und noch 3500 Stunden liegen vor dir. Und ich frage dich, wie viel von den 5000 Stunden des Jahres 2012, wie viele von diesen Stunden hast du zu den Füßen von Jesus verbracht? Und wie viele von den restlichen 3600 Stunden, die noch vor dir liegen, wie viele von diesen Stunden willst du zu den Füßen von Jesus verbringen? Von 3600 vielleicht 150? Das wäre eine Stunde jeden Tag. Ist das zu viel? So wie sich eine Lilie, das ist ganz was Natürliches, so wie sich eine Lilie jeden Tag der Sonne öffnet, so öffne du jeden Tag dein Herz für Gottes Wort, für Jesus, für seine Person. Und warum ist es so wichtig? Tiefgründige Persönlichkeiten entstehen nicht im Dienst, sondern in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Und deshalb stellt euch einmal die Frage, wie ist es mit meiner Zeit? Zieht sich meine Zeit immer nur in die Länge oder geht deine Zeit wenigstens auch ab und zu mal in die Tiefe? Und genau das will Jesus für dich tun. Er will deine Seele tief in dir pflegen und das können wir nicht vernachlässigen. Da geht unser ganzes geistliches Leben auf die Reise. Der Jakob Kröcker, ein alter Bibellehrer, sagte einmal, wenn die Not von allen Seiten ruft, kann der Jünger leicht über den Dienst an anderen, den Dienst seines Meisters, an sich vergessen. Der Meister will dir in deiner Seele dienen. Und dann sagt er weiter, wer andere Seelen pflegen und dem Nächsten dienen will, muss eine von Gott gepflegte Seele in sich tragen. Und wenn ich uns so anschaue und wenn ich mein Leben anschaue, dann merke ich, an diesem Punkt sind wir dabei, arm zu werden. Was ist schwieriger, eine Martha oder eine Maria zu sein? Es ist viel schwieriger, eine Maria zu sein. dass wir uns Sorgen und Unruhe machen um vieles, das kommt bei uns automatisch. Aber dass wir uns zu den Füßen von Jesus setzen, das kommt bei uns nicht automatisch. Mich einfach mal hinzusetzen oder spazieren zu gehen, wie es manche Jugendlichen immer sagen, spazieren zu gehen mit Jesus, das kann sowieso nur einer, der Jesus von Herzen lieb hat. Die Anbetung ist wichtiger als die Arbeit. Die Martha hätte das mit Sicherheit auch gern getan, was die Maria getan hat, ihre kleine Schwester, aber das geht ja nicht. Wer macht denn dann die Arbeit? Zuerst die Arbeit, dann die Zeit mit Jesus. Falsch. Ein Hochschullehrer, Hans-Stefan Haas hat der geheißen, der hat regelmäßig eine alte Frau im Altenheim besucht. Und die jedes Mal, wenn er zu ihr reinkam, die war über 90 Jahre alt, eine alte Greisin, jedes Mal zeigt sie ihm ihren Terminkalender. Und er schaut den Terminkalender an, natürlich steht da bei einer 93-Jährigen nicht mehr viel drin, gell? Aber über jeden Tag hat sie mit krackligen Buchstaben oben drüber geschrieben, mit Gott. Und das war dieser Frau wichtig. Das war bis zum Lebensende ihr guter Teil, mit Gott. Was ist dein gutes Teil und wie gut kennst du dein gutes Teil? Kennzeichen einer echten Liebe zu Jesus. Erstens, echte Liebe sucht die Nähe zu Jesus. Und zweitens, echte Liebe lernt dann auch Vertrauen zu Jesus. Das kommt aus dem ersten heraus. Den zweiten Bericht sehen wir in Johannes 11, wo die Maria von Bethanien wieder auftaucht und wieder spielt sie dort nur eine Nebenrolle. In Johannes 11 befindet sich Jesus eine Tagesreise weit von Bethanien entfernt, und zwar am Jordan. Dort hält er sich mit seinen Jüngern auf. Und jetzt wird von diesen beiden Schwestern Martha und Maria der Bruder sterbenskrank, der Lazarus. Und jetzt schicken die zwei Schwestern einen Boten zu Jesus an den Jordan mit der unausgesprochenen Bitte: Herr, komm doch bald, damit du unseren Lazarus von seiner Krankheit heilst. Und Jesus bleibt absichtlich noch zwei Tage am Jordan und kommt nicht. Und er lässt den Lazarus sterben. Als Lazarus gestorben war, sagt er zu seinen Jüngern: Jetzt wollen wir nach Bethanien gehen, um den Lazarus aufzuwecken. Und seine Jünger denken, ja, wenn es ums Aufwecken geht, dann schläft er ja, dann geht es ihm ja besser. Seine Jünger verstehen ihn nicht und Jesus sagt, na, er ist nicht eingeschlafen, er ist gestorben. Lasst uns hingehen. Und jetzt ziehen sie nach Bethanien. Noch bevor sie am Dorf dort ankommen, rennt ihm schon die Martha entgegen. Und dann spricht er mit ihr und dann lässt er auch die Maria rufen. Vers 32, Johannes 11, Vers 32, lesen wir jetzt, wie Maria dem Herrn Jesus begegnet. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder, wieder zu seinen Füßen, und sprach zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Noch bevor sie ein Wort sagt, liegt sie schon wieder auf dem Boden zu den Füßen von Jesus. Herr, wärst du hier gewesen? Und im Prinzip sagt sie jetzt die gleichen Worte wie ihre Schwester vorher. Das lesen wir in Vers 21. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Merkt ihr, beide Schwestern haben zu Jesus ein gewisses Vertrauen. Beide glauben, Jesus hätte ihnen in der Vergangenheit helfen können, wenn er nur hier gewesen wäre. Und das fordert der Herr Jesus jetzt heraus. Und jetzt sagt er zu Martha im Vers 23, Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jetzt merken wir, der Glaube von der Martha reicht auch in die Zukunft. Ich weiß, du hättest uns helfen können in der Vergangenheit, wenn du hier gewesen wärst. Ich weiß, dass es eine Auferstehung geben wird, irgendwann einmal in der Zukunft. Aber ihr Glaube reicht nicht in die Gegenwart. Sie ist überzeugt, dass Jesus ein Wunder hätte tun können, dass er Kranke heilen kann, dass es eine Auferstehung geben wird in der Zukunft. Aber ihr Glaube ist noch nicht so weit, dass er sogar jetzt in ihrer aussichtslosen Situation noch irgendetwas ändern könnte. Lies nochmal Vers 25. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und jetzt sagt er zu ihm, ja, Herr, ich glaube. Aber als sie dann zum Grab gehen, merkt man, dass der Glaube noch nicht für die Gegenwart reicht. Ich lese weiter ab Vers 38. Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, heb den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der umstehenden Menschen willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hat, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und dann kommt der Lazarus aus dem Grab heraus. Jesus kann in jeder Situation das Unmögliche tun. Auch in deiner Situation. Glaubst du das? Echte Liebe ist geprägt von einem Vertrauen zu Jesus. Und wenn du bestimmte Dinge nicht glauben kannst, dann liegt es von der Wurzel her an deiner Liebe zu Jesus. In 1. Korinther 13, Vers 7 lesen wir, die Liebe glaubt alles. Echte Liebe zu Jesus ist geprägt von einem Vertrauen zu ihm, dass er wirkt. Nicht nur in der Vergangenheit und nicht nur in der Zukunft, sondern auch in der Gegenwart. Ich merke, wenn ich mit Freunden zusammen bin, die ich schon länger nicht mehr getroffen habe, aus der Bibelschule oder so, dann reden wir oft, gell? Wenn wir über Glaubensgespräche kommen, dann sagen wir, wie Jesus gewirkt hat in der Vergangenheit. Und dann kommen wir dazu, dass wir reden, wie toll es sein wird im Himmel, wenn Jesus wiederkommt. Aber unser Gespräch reicht oft nicht in die Gegenwart. Wo ist denn Jesus jetzt? Vielleicht kommst du in deiner Arbeit mit einem bestimmten Arbeitskollegen nicht zurecht. Und dann kannst du sagen, wenn mir Gott doch von Anfang an einen anderen Arbeitskollegen gegeben hätte, dann wäre jetzt alles viel leichter. Oder du kannst sagen, Herr, du hast mir diesen Arbeitskollegen gegeben, jetzt bin ich mal gespannt, wie du dich jetzt verherrlichst in dieser Situation. Was du veränderst, damit wir miteinander klarkommen. Ich weiß nicht, in welchem Problem du gerade steckst. Vielleicht bist du finanziell am Ende. Das ist ja auch ein Gemeindeproblem, wie sicherlich immer wieder durchsickert auch hier in der Gemeinde, dass die Finanzen hier in der Gemeinde sicherlich ein Problem sind. Oder ist deine Ehe eine einzige Katastrophe? Oder ist es deine Familiensituation? Und vielleicht ist es so, dass du so denkst wie die Martha und die Maria, dass ihr sagt, ja, unser Bruder Lazarus ist eh schon gestorben, jetzt gibt's keine Lösung mehr. Aber Jesus sagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und Jesus fordert die Martha und die Maria zu einem solchen Glauben heraus. Und er will auch dich zu einem solchen Glauben herausfordern. Und ich denke, die Maria von Bethanien ist an diesem Punkt auch wirklich gewachsen, denn es wird im Neuen Testament jetzt noch eine dritte Begebenheit von der Maria berichtet. Und dort finden wir sie wieder zu den Füßen von Jesus. Ein Kapitel weiter in Johannes 12, die Verse 1 bis 7. Johannes 12, 1 bis 7. 6 Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Und sie machten ihm dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund reines, echtes, köstliches Nardensalböl, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Da sprach Judas, Simons Sohn, der Iskariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet: Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus: Lass sie. Dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Kennzeichen einer echten Liebe zu Jesus: erstens, echte Liebe sucht die Nähe zu Jesus. Zweitens, echte Liebe lernt dann auch Vertrauen auf Jesus. Drittens, echte Liebe führt zu einer verschwenderischen Hingabe an Jesus. Und hier in Johannes 12 sehen wir, wie zur Ehren von Jesus ein Abendessen zugerichtet wird, wieder in Bethanien, aber diesmal nicht im Haus von der Martha, sondern von einem Simon, vielleicht der Nachbar. Wahrscheinlich, weil das Dorf ja klein war. Seine Jünger sind dabei, der von den Toten auferweckte Lazarus ist dabei und die Martha kocht wieder. Aber diesmal nicht innerlich, sondern nur äußerlich. Und da mittendrin tritt die Maria in die Runde mit einer Alabasterflasche, bricht den Flaschenhals ab, so lesen wir es in den anderen Evangelien, und gießt dann das sündteure Nardenöl über die Füße von Jesus aus und trocknet seine Füße dann mit ihren Haaren. Die Maria wirft hier alle Normen über Bord. Und sofort gibt's Kritik. Ist klar. Und zuerst der Judas, später dann auch die anderen Jünger, sehen wir wieder im anderen Evangelium, Judas sagt: Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Es gibt ja so viele Arme auf der Welt. Wenn man bedenkt, dass ein Denar damals der Tageslohn war von einem Arbeiter, dann hatte diese Salbe einen Wert von etwa einem Jahreslohn. Das wäre auf heute gerechnet 20.000 bis 30.000 Euro. Einfach so wegschütten. Die Maria von Bethanien war wahrscheinlich nicht wie die Biene jetzt in Thailand. Aber sie hatte dieses Nardenöl. Weiß jemand, woher dieses Öl kommt? Johnny weiß es, der war letzte Woche schon dabei. Es kommt nicht aus Thailand, aber aus der Nähe von Thailand. Dieses Öl bekommt man von einer ganz kleinen Blume, von der Narde, und die wächst nur im Himalaya-Gebirge auf einer Höhe von 3500 bis 5000 Metern. Und es ist eine Sisyphus-Arbeit, von dieser kleinen Blume die Wurzeln auszuziehen und von diesen mini-kleinen Wurzeln dieses teure Nardenöl zu gewinnen. Einer hat mal gesagt, dieses Nardenöl könnte ein Hinweis sein auf die Erhabenheit Jesu, weil es von so weit oben kommt, aber gleichzeitig von der Erniedrigung Jesu, weil sie so klein ist. Womöglich war dieses Öl die Aussteuer von der Maria. Vielleicht hat sie es auch von ihrer Aussteuer, von ihrem Geld gekauft in Jerusalem. Jerusalem war eine Handelsstraße, wo über Indien bis nach Europa die Straße verlief. Und so konnte man dort auf dem Markt solche außergewöhnliche Dinge kaufen. Sie wollte nur eines. Sie wollte Jesus nicht nur sagen, dass sie ihn liebt, sondern sie wollte es ihm zeigen. Und dazu ist ihr jedes Mittel recht. Echte Liebe ist verschwenderisch und berechnet nie die Kosten. Die echte Liebe verschenkt keine Reste, sondern echte Liebe gibt immer das Beste. Und genau das sehen wir hier. Und das andere ist, dass es für eine Frau damals verpönt war, mit offenem Haar rumzulaufen. Sie hat ihre Haare geöffnet und hat sich niedergebeugt vor Jesus und trocknet mit ihren Haaren die dreckigen Füße des Meisters. Seine Füße im Schmutz dieser Welt waren immer noch erhabener als ihre Herrlichkeit auf dem Haupt. Das hat sie gewusst. Und wenn jemand so liebt wie die Maria hier, dann geht er immer ein gewisses Risiko ein. Was konnten die gehässigen Leute damals nach dieser Aktion von der Maria, was konnten die ihr alles anhängen? Einige waren an diesem Abend entrüstet, aber ich kann mir vorstellen, dass andere sich ja irgendwo, dass sie sie insgeheim beneidet haben. Ach, wenn ich doch auch nur den Mut gehabt hätte, das zu geben. Ich weiß, wenn ich im Himmel bin, dann werde ich einige Geschwister beneiden, sofern es da noch sowas wie Neid gibt. Aber ich werde mich schämen für das, was ich so wenig gegeben habe für meinen Herrn in dieser Welt. Aber es wäre doch schöner, wenn wir uns jetzt schon schämen, oder? Und das gefällt mir an der Maria. Völlig unbefangen und völlig mutig schert sie sich einen Dreck darum, in dem Moment, was die anderen jetzt sagen. Hauptsache Jesus. Und genau das zeichnet uns satten und uns besorgten Christen heute oft gar nicht mehr aus. Ich glaube, dass wir heute viel zu oft rechnen und viel zu viel rechnen. Und wir machen uns immer Sorgen, dass wir irgendwas verlieren könnten. Unser Ansehen, unsere Arbeit oder unser Geld. Ich habe mich gefreut über eine Aktion von einer Teenie-Gruppe, wo ich früher mal war. Die sind am Samstag rausgegangen in einem großen Einkaufszentrum und haben dort den Leuten einen Euro gegeben. Haben sie dort am Auto abgeholt, als sie ihre Sachen ausgeladen haben, haben ihnen einen Euro gegeben und eine Rose, haben gesagt, dürfen wir ihren Einkaufswagen zurückschieben. Und manche haben gefragt, warum macht ihr das? Und die Teenies haben gesagt, wir wollen ihnen damit irgendwie zeigen, dass Jesus sie absolut liebt. Und damit haben sie sich nicht nur Freunde gemacht. Da waren auch Klassenkollegen von ihnen. Und als es dann Montag wurde und sie in die Klasse kamen, dann haben die gelästert. was ihr für einen Schmarrn macht da draußen auf dem Parkplatz. Seid ihr noch irgendwie, ihr spinnt's doch, oder? Ich möchte zum Schluss kommen. In der Offenbarung des Johannes, da sagt Jesus von der Gemeinde in Ephesus, da sagt er, ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld. Aber eines habe ich gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und Ephesus war früher eine blühende Stadt am Meer. Heute ist Ephesus eine Ruinenstadt. Und der Grund dafür war, dass der Hafen von Ephesus immer mehr versandet ist. Also in den Jahrhunderten schwemmten Flüsse so viel Erde und so viel Geröll an, dass die Küste schließlich kilometerweit von der Stadt entfernt war. Kein Hafen mehr, keine blühende Wirtschaft mehr. Eine Gefahr für die Gemeinde Jesu heute ist, dass der Hafen der Liebe kaum wahrnehmbar, aber doch immer mehr versandet. Und dass die Gemeinde plötzlich zu einer Ruine wird. Ich denke, das Beispiel von der Maria kann uns helfen, diese Gefahr zu überwinden. Ihr Leben zeigt uns drei Kennzeichen einer echten Liebe zu Jesus. Erstens, echte Liebe sucht die Nähe zu Jesus. Überleg dir einmal, wie oft und wann du zu den Füßen Jesus sitzen möchtest. Und wenn du das noch gar nicht gemacht hast und nicht weißt, wie das geht, dann ring darum. Zweitens, echte Liebe lernt dann auch Vertrauen auf Jesus. Und zwar nicht nur Vertrauen in die Vergangenheit. Ja, Jesus hat in der Vergangenheit in meinem Leben auch mal gewirkt. Bin ja zum Glauben gekommen. Und auch nicht nur Vertrauen in die Zukunft. Ja, Jesus wird einmal kommen und dann wird es mir besser gehen im Himmel. Sondern Vertrauen in die Gegenwart. Glaubst du, dass Jesus deine verfahrene Situation heute, deine Einsamkeit, all dein Schlamassel, das du mit dir auf deinem Buckel rumschleppst, dass er dir das ändern kann? Und drittens, echte Liebe führt zur verschwenderischen Hingabe an Jesus. Die Liebe spart nicht. Die Liebe gibt keine Reste, sie gibt das Beste. Und jetzt denke ich mir, Maria, war das eine Frau, die nie weit reiste? Sie kam nie nach London. Wir treffen sie immer nur in Bethanien. Aber wenn ich mir diese Maria anschaue, dann merke ich, die ist weit gereist im Geist. Weil ihr Herz weit war für Jesus. Und deine Seele braucht diese Weite und diese Reise genauso, wie du denkst, dass dein Körper deinen Urlaub braucht, irgendwo in Italien oder sonst irgendwo. Und deshalb erwähl das gute Teil, denn das kann nicht von dir genommen werden. Amen.